Es tut gut, gemeinsam mit euch Gottesdienst zu feiern, zu beten und Lieder zu singen. Ich genieße das immer sehr, mit euch gemeinsam hier die Zeit zu verbringen. Und heute möchte ich uns eine Frage stellen oder auch mehrere Fragen stellen. Was ist dein Lebensziel? Wofür lebst du? Was möchtest du mit deinem Leben erreichen? Was soll man irgendwann mal über dein Leben sagen können? Oder auch anders gefragt, was ist dein Lebenssinn? Was streben wir mit unserem Leben an? Beim Straßeneinsatz, da fragen wir so eine ähnliche Frage. Da stellen wir die Frage, was ist der Sinn des Lebens, so allgemein oder auch so persönlich, was ist der Sinn deines Lebens? Und man bekommt erstaunlich oft die Antwort, dass die Menschen das einfach nicht wissen. Die sagen, ich weiß es nicht. Und besonders oft kommt diese Antwort von älteren Leuten, die wahrscheinlich schon mehr Lebenserfahrung haben oder die öfter enttäuscht wurden, die sagen, ich weiß es nicht, was der Sinn im Leben ist. Sie wissen es nicht. Was würdest du antworten? Was ist der Sinn des Lebens, mein Lebensziel? In Lukas 8, da finden wir das Gleichnis vom Sämann. Ja, da, wo der Sämann ausgeht und den Samen ausstreut. Und der Samen, der steht für das Wort Gottes, das in das Herz fällt. Und dann lesen wir in Vers 7 und Vers 14, über die Dornen, die es gibt, die den Samen, der aufwachsen möchte, aber irgendwie ersticken, ihn bedrücken und ihn klein halten. Und anderes fiel mitten unter die Dornen und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Ich finde es interessant, dass hier diese drei Dinge erwähnt werden. Ja, die Sorgen, man möchte sich doch gegen alle Gefahren am liebsten absichern. Und wir haben auch die Möglichkeit, Versicherungen abzuschließen ohne Ende. Dann der Reichtum. Ganz schnell, ohne dass man sich vielleicht wirklich bewusst dafür entscheidet und sagt, ich möchte in meinem Leben unbedingt reich werden, kommen wir dorthin, dass man das irgendwie aber doch anstrebt und es gerne hätte. Und wenn es das Ziel im Leben ist, reich zu werden, dann sind das Dornen, die das Wort Gottes in unserem Herzen bedrängen, die es niederdrücken. Wenn man das Leben in vollen Zügen genießen möchte und so viel wie möglich mitnehmen möchte, dann sind das Dornen, die das Wort Gottes bedrücken. Das sind alle drei Gefahren für das Wort Gottes in unserem Herzen. Es sind Dinge, die kontraproduktiv für einen Christen sind, die nicht unser Lebensziel sein sollten, wo wir uns ganz bewusst gegen entscheiden sollten, nicht dafür zu leben und diesen Dingen keinen Raum in unserem Herzen zu geben, sondern dem Wort Gottes, dass das Wort Gottes in uns wächst und Frucht bringt. Jetzt zurück zu der Frage, was gibt meinem Leben Sinn, wonach strebe ich? Und Enrico hat das erst in der Predigt so in einem Nebensatz erwähnt von Paulus. Der wollte gern die Philippa besuchen. Er sagte, ja, sein eigentliches Verlangen war es, Jesus zu sehen. Aber er wollte auch die Philippa besuchen. Und das lesen wir auch so in Philippa 3, Vers 13 und 14. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das war das Ziel von Apostel Paulus. Das wollte er erreichen, Jesus. Jesus war sein Lebensziel, das, wonach er gestrebt hat. Er hatte den Himmel vor Augen und auch die herrliche Belohnung, die Gemeinschaft mit Gott, die uns dort im Himmel erwartet. Und ich möchte uns jetzt einige Verse aus Offenbarung 21 vorlesen, die uns die Freude auf den Himmel nochmal stärken sollen und die uns das neu bewusst machen sollen, was uns im Himmel einmal erwartet, wenn wir bei Jesus sein werden. Da schreibt Johannes: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Dann lesen wir weiter, und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Was für eine beeindruckende Umschreibung von dem Himmel, wo wir einmal sein werden, wo wir Jesus sehen werden, wo er mitten unter uns sein wird und wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Spurgeon sagte einmal, die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken. Die Harfenklänge der Engel werden uns wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle zu unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir haben gerade eben gelesen, da ist ein ganzes Tor aus einer einzigen Perle. Wie herrlich muss das aussehen? Das Gold, das ist rein wie Glas. Und das alles wird im Vergleich zu der Tatsache, dass wir Jesus sehen werden, gar nicht so groß sein, gar nicht so besonders sein. Das Besondere wird sein, dass wir Jesus sehen werden. Wir hatten gar nicht allzu lange her eine Themenreihe über Paulus hier. Und da hat der Redner einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Er sagte, Christen, die nicht auf Jesus Wiederkommen warten, hören auf, im Glauben zu wachsen. Ich musste länger über den Satz nachdenken und mich selber hinterfragen, warte ich auf Jesus? Ist es das, was ich möchte? Einmal bei Jesus sein, Gemeinschaft mit ihm haben, wirklich so von Angesicht zu Angesicht, bei ihm im Himmel. Haben wir das Verlangen nach unserem Herrn Jesus? Unser Ziel ist es, einmal bei ihm im Himmel zu sein. Und wir dürfen es erwarten, einmal bei ihm zu sein. Wir dürfen uns darauf freuen, weil Jesus Mensch wurde. Und wir deswegen als sündige Menschen überhaupt die Chance und die Hoffnung auf den Himmel haben. Ja, wir sind mitten in der Adventszeit. Die dritte Kerze brennt heute. Wir werden bald Weihnachten feiern. Jesus wird Mensch. Gottes Sohn wird geboren. Und er möchte uns Menschen retten. Er möchte uns Menschen retten. Er ist auf die Erde gekommen, um am Kreuz zu sterben und dir und mir anzubieten. Ich, Jesus, wurde bestraft, obwohl ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Und nun biete ich dir an, gib mir den Berg deiner Schuld, die Menge deiner Sünden, die du angehäuft hast, ich bezahle dafür mit meinem Leben und wir können komplett frei sein, komplett sündlos. Gestern sind wir nach Hause gefahren, wir waren in Nümbrecht, hatten da eine Weihnachtsfeier und unterwegs war plötzlich die Autobahn gesperrt, da war ein Unfall und wir mussten runter, komplett runter von der Autobahn. Wir waren jetzt in einem Dorf, wo ich den Namen noch nie vorher gehört hatte. Ja, und das Navi, das wollte uns immer wieder auf die Autobahn draufführen, das ging aber nicht, weil da halt gesperrt war. Und jetzt sind wir da in dem Dorf umhergeirrt. Und das war tatsächlich so, wir sind in die eine Richtung gefahren, irgendwie kamen wir da auch nicht weiter, sind wir zurückgefahren. Und dann im Endeffekt sind wir wieder auf die Autobahn gekommen, nur in die falsche Richtung. Da sind wir wieder am Stau zurückgefahren, in die komplett entgegengesetzte Richtung. Und dann sind wir bei der nächstbesten Ausfahrt wieder runter. Und im Endeffekt sind wir dann über Landstraßen wieder bei dem Dorf angekommen, wo wir am Anfang rausgefahren sind. Ja, das war sehr herausfordernd gestern Abend. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich schon darüber geärgert, über diesen Umweg, weil wir sind weit über eine Stunde da hin und her gefahren. Und ich glaube, wenn ich das jetzt auf der Karte sehen würde, ja, welchen Kreis wir da gefahren sind, vielleicht sogar auch doppelt, ich weiß es nicht, ich würde mich noch mehr darüber ärgern. Und ich glaube, bei uns im Christenleben, wenn wir uns manchmal so beobachten würden, dann würden wir, glaube ich, manchmal Ähnliches feststellen, wo wir Kreise gedreht haben, wo wir scheinbar gar kein Ziel hatten, wo wir einfach nur so rumgefahren sind mit unserem Leben und nicht dem Ziel nachgejagt sind, das wir als Christen haben. Unser Navi, das wollte uns da wieder auf die Autobahn führen, aber wir haben Gottes Wort, das uns konkrete Aufgaben gibt, das uns Anweisungen für unser Leben gibt, wo wir nicht solche Kreise fahren brauchen. Wenn wir Johannes 3, Vers 17 lesen, da finden wir folgende Worte: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und dann etwas später im Johannesevangelium sagt er: Jesus, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Gott hat Jesus nicht in die Welt gesandt, um zu richten, sondern um zu retten. Und Jesus sagt zu uns: So wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn ich in mein Leben schaue, dann musste ich oft feststellen, dass ich Menschen, ohne das jetzt irgendwie konkret auszusprechen, aber oft so in Gedanken irgendwie verurteile oder bewerte, wie sie ihr Leben leben. So die, wenn man die Arbeitskollegen beobachtet und man schaut sich das an, man denkt sich so: Mensch, wieso leben die so? Und das ist doch nichts, wie die das machen. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Wir haben den Missionsbefehl, den wir alle kennen. Geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Alle Völker beinhaltet auch die Arbeitskollegen, beinhaltet auch die Nachbarn. Das sind die Menschen um uns herum. Als Jesus sich nun der Stadt näherte, kam zu Jerusalem und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Wann hast du zum letzten Mal um Menschen geweint, die noch nicht gerettet sind? Als ich im ersten Semester angefangen habe zu studieren in Paderborn, da war ich irgendwie komplett überfordert mit der Tatsache, dass es so viele Menschen dort gibt, so viele junge Leute, die Jesus noch nicht angenommen haben. Und die, wenn sie Jesus bis zum Ende ihres Lebens nicht annehmen werden, die auf dem direkten Weg in die ewige Verlorenheit sind. Und ja, das hat mich sehr, sehr viel bewegt. Ich habe viel für die Menschen gebetet. Und im zweiten Semester habe ich dann einen Christen kennengelernt, der da im ersten Semester war. Und der erzählte mir das Gleiche, dass ihn das so bewegt, dass es so viele Menschen gibt, so viele junge Leute, die ihr ganzes Leben vor sich haben, aber die ohne Jesus leben. Und ich habe bei mir festgestellt, ich hatte mich irgendwie schon damit abgefunden. Irgendwie, ich bin da schon über ein halbes Jahr lang durch die Uni gelaufen. Man hat die Menschen jeden Tag gesehen. Können wir uns daran gewöhnen, dass die Menschen, die um uns herum leben, verloren gehen? Können wir uns damit abfinden? Wir haben doch die beste Nachricht der Welt. Jesus kommt an Weihnachten auf die Welt mit der Absicht, uns zu retten, mit der Absicht, uns ewiges Leben zu geben. Wenn unsere Mitmenschen Jesus nicht annehmen, sind sie auf ewig verdammt von Gott getrennt. Mit Sicherheit haben wir auch viele Geschwister hier, die für Familienangehörige beten, die Jesus noch nicht angenommen haben, die für ihre Kinder vielleicht beten, dass sie Jesus doch in ihr Herz nehmen. Und liebe Gemeinde, lasst uns da mitbeten, dass diese Menschen Jesus annehmen und gerettet werden. Gott hatte schon im Alten Testament die Absicht, Menschen zu retten. Das lesen wir in Hesekiel. Da sagt Gott: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Gott hat die Absicht zu retten. Er möchte, dass Menschen zu ihm kommen und das ewige Leben bekommen. Abschließend möchte ich uns noch ein paar Dinge sagen. Was ist unser Ziel im Leben? Was wollen wir mit unserem Leben erreichen? Ich wünsche mir, dass es unser Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden und ihm nachzufolgen. Dass es unser Ziel ist, einmal bei Jesus zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das hat aber zur Konsequenz und auch zur Folge, dass es unser Ziel sein soll, unsere Mitmenschen zu retten, dass sie auch von dieser frohen Botschaft erfahren und dass wir so viele Menschen wie möglich mit in den Himmel nehmen. Wenn du Kind Gottes bist, weil du glaubst, dass Jesus Christus gestorben ist und du weißt, dass du somit nicht mehr sterben musst, weil Jesus für deine Sünde bezahlt hat, er deine Schuld auf sich genommen hat, dann bist du ein Missionar. Dann bist du ein Missionar. Wenn Gott euch Kinder anvertraut hat, dann seid ihr Missionare. Wir beten jeden Abend mit Linnea: Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr das irgendwann selber betet und Jesus in ihr Herz aufnimmt. Auf Arbeit, wo wir sind, dort sind wir ein Missionar. Dort möchte Gott uns gebrauchen. Auch wenn wir oft alleine sind, sind wir ein Missionar. Wenn wir oft viel zu Hause sind, dann haben wir die Verantwortung des Gebets für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Jesus noch nicht aufgenommen haben. Ich hoffe, dass uns das bewusst ist, dass wir von Gott gebraucht werden möchten, damit Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben, das tun und nicht verloren gehen. Wir haben ein wundervolles Ziel, den Himmel, worauf wir uns freuen können. Und ich habe letztens ein Buch gelesen, wo die Frage stand, was wird irgendwann mal in 1000 Jahren von deinem Leben wichtig sein? Oder was wird davon übrig sein? Da ist es doch völlig egal, was wir hier erreicht haben. Was für ein tolles Haus wir haben, was für ein Auto wir gefahren sind. Wo wir gewohnt haben, wie wir gewohnt haben. Wie gesund wir waren oder wie gesund wir nicht waren. Das Entscheidendste ist, dass wir gerettet sind und die Ewigkeit bei Jesus haben. Und wenn wir gerettet sind, dann haben wir die Aufgabe, die Liebe, die wir empfangen haben und die wir annehmen durften, weiterzugeben. Von unserem Retter zu reden, da wo wir sind. Mose hat auch gesagt, er kann nicht reden. Und Gott hat durch ihn gesprochen. Wo und wie wir von Jesus sprechen werden, da bin ich mir sicher, ist die Situation bei jedem von uns anders und unterschiedlich. Und jeder hat andere Herausforderungen und Aufgaben. Aber Tatsache ist, dass Gott uns gebrauchen möchte, um Menschen von seiner Liebe weiterzugeben. Lasst uns von Jesus reden, da wo wir sind, denn dadurch wird Glaube entstehen. Amen.